Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Wir setzen die Betrachtung des Römerbriefes fort. Paulus stellt in diesem Brief die beiden bestimmenden Modelle des Menschseins vor, Adam und Christus. Beide sind auf ihre Art bestimmend für die ganze Menschheit. Beide sind, so Paulus, Erstlinge. Durch Adam kam die Sünde, durch Christus wird sie beseitigt in ihren Folgen für den Umgang des Menschen mit Gott. Das heißt nun nicht, dass der auf Christus vertrauende Mensch die sündigende Art des Adam auf einmal verliert. Aber was bewirkt die Zugehörigkeit zu Christus dann? Das wird im 6. Kapitel nun von Paulus erläutert. Im zuvor behandelten 5. Kapitel des Römerbriefes ist beides bereits beschrieben worden, wie Adam durch seine Erstlingsrolle die Sünde verbreitet hat und wie der Mensch bei Gott angenommen wird durch Christus als Folge von dessen Erstlingsrolle. Und damit beschreibt Paulus, wie es zu dem kommt, was die Bibel Heiligung nennt. Die Sünde wurde wegen der natürlichen Erstlingsrolle Adams der gesamten menschlichen Familie angerechnet. Aber da ist noch der andere Erstling in dieser menschlichen Familie, nämlich Christus. Er bringt Leben und Gerechtigkeit. Er nimmt uns die Sündenschuld ab. Und auf dieser Grundlage kann er in das Leben derer hineinkommen, die auf ihn vertrauen, und er kann anfangen, sie gerecht zu machen. Das heißt, er kann beginnen, sie gut zu machen. In Kapitel 6 beginnen wir nun mit dem, was ich als positionelle Heiligung bezeichne. Lassen Sie mich etwas sagen zu dieser Frage der Heiligung. Es gibt einen Unterschied zwischen Rechtfertigung und Heiligung. Das sind zwei Wörter aus der Bibel, bei deren Klang man aufwachen und mit deren Inhalt man vertraut werden sollte. Es gibt einen Unterschied zwischen der bloßen Erlösung von der Sünde und der Veränderung in die Art von Menschen, die wir sein sollten, weil wir als Erlöste zu Gott hin orientiert sind. Die Identifikation mit Christus meint eine Gleichsetzung, um gerechtfertigt zu werden. Sie ist auch die Grundlage für den Prozess der Heiligung. Wir sind in Christus. Es sind zwar zwei verschiedene Themen, aber sie schließen sich nicht gegenseitig aus. Die Rechtfertigung ist das Fundament, auf dem der ganze Überbau der Heiligung ruht. Ich will es einmal so sagen. Die Rechtfertigung geschieht durch eine Tat. Die Heiligung ist ein fortdauerndes Werk. Die Rechtfertigung geschieht in dem Augenblick, in dem Sie auf Christus vertrauen. Sie werden als gerecht erklärt. Die Schuld wird weggenommen. Dann beginnt Gott ein Werk in Ihnen, das Ihr ganzes Leben hindurch weitergeht. Ich glaube an augenblickliche Errettung, aber die Heiligung ist ein lebenslanger Prozess. Mit anderen Worten, die Rechtfertigung ist das Mittel. Die Heiligung ist das Ziel. Die Rechtfertigung geschieht für uns, die Heiligung in uns. Die Rechtfertigung erklärt den Sünder als gerecht. Die Heiligung macht den Sünder gerecht. Die Rechtfertigung beseitigt die Schuld und die Strafe der Sünde. Das Werk des Heiligen Geistes beseitigt weiteres Wachstum der Sünde und begrenzt ihre Macht. Gott ist sowohl ein Innen- als auch ein Außendekorateur. Er ist Außendekorateur, indem er uns befähigt, vor ihm zu erscheinen. Denn er hat die Strafe bezahlt und unsere Sündenschuld von uns genommen. Aber er ist auch ein Innendekorateur. Er kommt in unsere Herzen hinein und lebt dort durch die Kraft des Heiligen Geistes, um uns zu der Sorte Christen zu machen, die wir sein sollen. Gott lässt uns nicht in der Sünde, wenn er uns rettet. Das hat nichts damit zu tun, dass Heiligung eine Pflicht wäre, die sich aus der Rechtfertigung herleitet. Sie ist eine Tatsache, die daraus hervorgeht. Oder besser, sowohl Rechtfertigung als auch Heiligung ergeben sich aus unserer Existenz im gekreuzigten und auferstandenen Christus. Der Sünder macht sich Christus zu eigen, sowohl in Bezug auf seine Errettung als auch seine Heiligung betreffend. Wir lesen in 1. Korinther 1, Vers 30, »Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Bis zum 6. Kapitel spricht Paulus nicht über das heilige Leben der Christen. Ab Kapitel 6 spricht Paulus nicht mehr über Erlösung der Sünder. Als er darüber gesprochen hat, hat er nichts über das Leben, das Christen führen sollen, gesagt. Darüber spricht er aber jetzt. Deshalb ist der Inhalt dieses Kapitels Gottes Fähigkeit, aus einem Sünder, den er als gerecht erklärt hat, auch wirklich einen Gerechten zu machen. Paulus zeigt, dass der gerechtfertigte Sünder nicht weiter in der Sünde bleiben kann, weil er in Christus gestorben und auferstanden ist. In der Sünde zu bleiben, würde zur Versklavung an die Sünde führen und wäre ein zusätzlicher Grund für ein unaufhörliches Verharren in der Sünde. Der Gläubige hat nun aber eine neue Natur und soll Gott gehorchen. Die Worte des Paulus in diesem Abschnitt befreien uns von der heute vorherrschenden Idee, ein Gläubiger könne tun, was ihm Spaß macht. Die Vereinigung mit Christus in seinem Tod und in seiner Auferstehung bedeutet, dass er jetzt unser Herr und unser Meister, das heißt unser Chef ist. Er gibt uns Freiheit, aber diese Freiheit ist kein Freibrief, wie wir sehen werden. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Römer 6, Vers 1. Paulus argumentiert hier. Das hat er nicht getan, als er über die Sünde sprach. Da hat er vielmehr Tatsachen aufgezählt. Er hat nicht versucht, irgendetwas zu beweisen. Er hat nur einen Blick geworfen auf die grausamen Härten des Lebens, die unangenehmen Fragen. Und er hat gesagt, dass wir alle Sünder sind. Aber jetzt beginnt Paulus das Kapitel mit einer einleuchtenden Frage und er argumentiert. Im Griechischen wird die Frage so formuliert, dass sie nur eine Antwort zulässt. Aber vorher fragt er, was sollen wir nun sagen? Wenn Sie Gottes wunderbare Erlösung erkannt haben, was können Sie dazu sagen? Die einzige angemessene Antwort ist Halleluja. Was sonst kann man zu Gottes herrlicher Erlösung sagen? Und nun kommt die argumentative Frage des Paulus. Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Und das ist eben Gottes Antwort auf die Frage darauf, ob wir immer noch in der Sünde leben können, nachdem wir erlöst worden sind. Die Antwort lautet in Vers 2, das sei ferne. Das bedeutet bloß nicht oder auf gar keinen Fall. Das sei ferne. Wie sollten wir in der Sünde leben wollen, der wir doch gestorben sind? Römer 6, Vers 2. Allein die Tatsache, dass Paulus diese Frage stellt, macht es offenbar, dass er die Rechtfertigung verstand als eine Gerechterklärung, dass sie nicht bedeutet, dass der Mensch dadurch gut wird, sondern dass er in Gottes Augen als gut erklärt wird. Rechtfertigung bedeutet, die Schuld ist beseitigt oder die Strafe für die Sünde ist weggenommen, aber nicht in dem Sinne, dass die Gewalt der Sünde gebrochen ist, die in diesem Leben erfahren wird. Jetzt kommt Paulus aber auf die Beseitigung der Macht der Sünde zu sprechen. Wenn Gott sie gerecht erklärt und den Schuldaspekt ihrer Sünde weggenommen hat, dann können sie nicht darin fortfahren, weiter in der Sünde zu bleiben. Die Antwort ist, das kommt nicht in Frage. Wie soll das denn gehen, in der Sünde leben, der wir doch gestorben sind? Beachten Sie, hier steht nicht, dass wir für die Sünde tot sind. Wir sind niemals tot für die Sünde, solange wir leben. Gemeint ist, dass wir in der Person unseres Stellvertreters, Jesus Christus, gestorben sind. Wir sind in Christus der Sünde gestorben. Aber wir sind niemals tot für die Sünde. Jeder, der ehrlich ist, weiß, dass er niemals dahin kommen wird, dass er für die Sünde tot ist. Er kommt dahin, dass er für Gott leben will, aber er weiß, dass er immer noch die alte sündige Natur hat. Solche Verse wie dieser haben einige aufrichtige Leute, die ich die Superklasse-Christen nenne, ich hoffe nicht unfair zu ihnen zu sein, solche Verse haben sie dazu gebracht zu meinen, man könnte zu einer höheren Ebene kommen, wo man keine Sünde mehr begeht. Eine solche Gruppe ist ein Ableger von denen, die das siegreiche Leben lehren. Sie meinen, auf der Spitze der Vollkommenheit angekommen zu sein. Ich weiß, es gibt mehrere Arten davon, aber eine Gruppe von ihnen war vor einigen Jahren in Südkalifornien besonders auffällig. Ein junger Mann kam nach einem Gottesdienst auf mich zu und fragte mich, leben Sie das siegreiche Leben? Ich denke, ich schockierte ihn, als ich sagte, nein, das tue ich nicht. Dann fragte ich ihn, und wie es ist bei Ihnen? Nun, er machte Ausflüchte und wollte mir keine klare Antwort geben. Er sagte, er versuche es. Da sagte ich, einen Moment, das war doch nicht die Frage. Sie fragten mich, ob ich es lebe, und ich sagte nein. Nun antworten Sie mir auch ja oder nein. Und bis zu diesem Tag ist er mir die Antwort schuldig geblieben. Wie die meisten von Ihnen war er ein blutarm aussehender junger Mann. Ich hatte den Verdacht, er war von einer Blutbank entkommen. Er blieb hartnäckig dabei, seine Sache zu vertreten. Sagt denn die Schrift nicht, ich bin mit Christus gekreuzigt, und sagt sie nicht, wir sind tot für die Sünde? Ich sagte, nein, das sagt die Schrift nicht. Wir sind der Sünde in Christus gestorben. Das ist unsere Ortsbestimmung. Aber wir sind in diesem Leben nie tot für die Sünde. Du hast eine sündige Natur, ich habe eine sündige Natur, und wir haben sie, solange wir leben. Er blieb beharrlich. Was bedeutet es dann, wenn es heißt, wir sind mit Christus gekreuzigt? Ich erklärte ihm, als Christus vor bald 2000 Jahren starb, da sind wir gestorben. Wir starben in ihm, und wir wurden mit ihm auferweckt, und wir sind jetzt mit einem lebendigen Christus verbunden. Das ist die große Wahrheit, die hier steht. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich kann mich selbst nicht kreuzigen. Das Interessante ist, dass du dich mit verschiedenen Methoden töten kannst, mit Gift, mit einer Pistole oder indem du von einem Gebäude springst, aber du kannst dich nicht selber kreuzigen. Vielleicht kannst du den Nagel in eine Hand am Kreuz schlagen, aber wie willst du dann die andere Hand am Kreuz festschlagen? Du kannst es nicht, mein junger Freund, habe ich gesagt. Du bist vor fast 2000 Jahren gekreuzigt worden, als Christus starb. Weiter mit Vers 3. Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? Auch dieser Vers ist missverstanden worden. Wenn Sie meinen, dass es in diesem Vers um Wasser geht, dann haben Sie seine Bedeutung nicht verstanden. Vor vielen Jahren hat der Theologe Dr. William L. Pettingill in der Gemeinde, in der ich Pastor war, eine Vortragsreihe durchgeführt. Als ich ihn nach einem Gottesdienst in sein Hotel zurückbrachte, sagte ich, Dr. Pettingill, habe ich das richtig verstanden, dass im 6. Kapitel des Römerbriefs kein Wasser vorkommt? Ich muss hinzufügen, dass er ein entschiedener Vertreter der Taufe durch Untertauchen war. Er lachte und belehrte mich. Nein, das habe ich eigentlich nicht gemeint. Ich sagte, dass Sie das Entscheidende nicht begriffen haben, wenn Sie in Römer 6 nichts als Wasser sehen. Darauf ich, nun, wenn Sie das so ausdrücken, dann finde ich das wunderbar, weil es die große Wahrheit bestätigt, die hierin liegt. Was meinte Paulus mit dem Wort getauft in diesem dritten Vers? Ich denke nicht, dass er sich in erster Linie auf die Wassertaufe bezieht. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin überzeugt von der kirchlich praktizierten Wassertaufe, denn mir scheint, dass das Untertauchen am besten klar macht, was hier gelehrt wird. Aber in Wirklichkeit spricht Paulus hier über die Identifizierung mit Christus. Das griechische Wort baptizo hat viele Bedeutungen. In meinem griechischen Lexikon stehen etwa 20 Bedeutungen dafür. Das Wort baptizo kann sich zum Beispiel auf das Haarfärben beziehen. Es gab tatsächlich in Kleinasien eine Gruppe von Leuten, die sich ihr Haar purpur färbten. Sie fühlten sich zugehörig zu einer Taufgruppe. Aber hier in Römer 6, Vers 3 spricht Paulus über die Identifizierung mit Christus. Wir wurden getauft in seinen Tod und damit identifiziert. In 1. Korinther 12, Vers 13 sagt Paulus, denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir sind ihm gleich geworden, in seinem Tod, wie Paulus im nächsten Vers erklärt. Hier kommt Paulus nun darauf zu sprechen, dass für unsere Heiligung drei Dinge wesentlich sind. Zwei davon sind positionsbezogen, beziehen sich auf unsere Stellung zu Christus. Eine ist ganz praktisch. Bei den beiden, die sich auf unsere Stellung beziehen, ist es nötig, dass wir etwas darüber wissen. Jeder kleine Apparat, den Sie kaufen, hat eine Gebrauchsanweisung. Wenn ich für einen meiner Enkel ein Spielzeug kaufe, dann nehme ich es aus dem Karton und versuche, der Montageanleitung zu folgen. Und manchmal ist das sehr schwer für mich. Und beim christlichen Leben handelt es sich um etwas so Wichtiges, dass es mit einer Gebrauchsanleitung versehen ist. Da gibt es gewisse Dinge, die man wissen muss. Wir müssen wissen, dass wir, als Christus vor fast 2000 Jahren gestorben ist, mit ihm vereint waren und ihm gleich geworden sind. Ich will es Ihnen persönlich sagen. Vor fast 2000 Jahren führten Sie mich aus einer orientalischen Stadt mit Namen Jerusalem heraus. Vor noch nicht langer Zeit habe ich übrigens dort gestanden. Ich schaute hinaus nach dem Ort Golgatha, der Schädelstätte. Ich versuchte, mir den einen vorzustellen, der dort starb. Als er dort vor über 1900 Jahren starb, da hat er Vernon McGee mit dorthin genommen. Ich war der Schuldige. Er war nicht schuldig. Wir brauchen nicht darüber zu streiten, ob es die Juden waren, die Jesus kreuzigten. Er ist an einem römischen Kreuz gestorben. Meine Sünden brachten ihn ans Kreuz und auch ihre Sünden. Wir waren verbunden mit Jesus Christus. Das sollten wir wissen. Und es ist sehr wichtig für uns, das zu wissen. Wir sind ihm gleich geworden. Nun wird Paulus das in Vers 4 ausführlich erklären. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Wir sind ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. Genauso wie wir mit Christus gleichgesetzt sind in seinem Tod, sind wir auch mit Christus gleichgesetzt in seiner Auferstehung. Wir sind heute verbunden mit dem lebendigen Christus. Anders gesagt, unsere Sünden sind schon vor langer Zeit verurteilt worden. Wir sind schon auferweckt worden. Und wir sind dort drüben mit Christus in den Himmel versetzt. Es gibt tatsächlich nur zwei Stellen für ihre Sünden. Entweder sie waren bereits auf Christus gelegt worden, als er vor fast 2000 Jahren für sie gestorben ist, weil sie auf ihn als ihren Erlöser vertrauen. Oder sie liegen heute noch auf ihnen und das Gericht steht ihnen noch bevor. Eine dritte Stelle dafür gibt es nicht. Wir sind ja mit ihm begraben durch die Taufe, Identifizierung, in den, das heißt in seinen Tod. Offen gesagt, obwohl ich als Presbyterianer erzogen bin, denke ich, das Untertauchen gibt ein genaueres Bild ab für diese Identifizierung. Ich denke, die Taufe im Heiligen Geist ist die eigentliche Taufe. Das Wasser steht für eine rituelle Taufe, aber nach meiner Ansicht bringt das Untertauchen die große geistliche Wahrheit zum Ausdruck, die hier vorliegt. Das ist der Grund, weshalb ein Gotteskind heutzutage mit Wasser getauft werden sollte. Es bekundet, dass es mit dem lebendigen Christus verbunden ist. Das ist außerordentlich wichtig. Was meint Petrus, wenn er in 1. Petrus 3, Vers 21 sagt, die Taufe rettet auch euch jetzt? Wie rettet die Taufe uns? Also, in dem vorausgehenden Vers spricht Petrus über 8 Seelen, die in der Arche gerettet wurden. Sie überstanden die Wasser des Gerichtes im Innenraum der Arche. Die Leute im Wasser aber sind die, die außerhalb der Arche waren und ertranken. Die 8 Leute in der Arche wurden überhaupt nicht nass. Und doch sagt Petrus, dass sie durch die Taufe gerettet wurden. Offensichtlich hat das Wort Taufe an dieser Stelle nichts mit Wasser zu tun. Es bedeutet vielmehr Identifizierung. Sie wurden mit der Arche identifiziert. Sie hatten Gott geglaubt und so waren sie in die Arche gegangen. Gott sah das kleine Boot, wie es auf dem Wasser schwamm. Und heute schaut Gott auf Christus. Er sieht nicht Vernon McGee, weil ich in Christus bin. Er ist heute meine Arche. Christus ging hinab in die Wasser des Todes und wir sind in Christus. Und mit ihm sind wir auferstanden. Mit ihm sind wir verbunden. Das ist wichtig. Verpassen Sie das nicht, sonst verpassen Sie eine der größten Wahrheiten des christlichen Lebens. Vers 5. Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Mit anderen Worten, wenn wir mit ihm vereinigt sind, indem wir in ihm eingepflanzt wurden, in seinem Tode gleich geworden, dann werden wir auch mit ihm verbunden durch Wachstum. Eingepflanzt in einer lebendigen Verbindung. Wir werden ihm gleich in der Auferstehung. Wir haben wirklich Anteil am Leben Christi, etwa so wie der Zweig, der in einen Baum eingepfropft ist, Anteil hat am Leben des Baumes. Das Leben Christi ist jetzt unser Leben. Denn, so Vers 6, wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, so dass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Wir wissen ja, da geht es um Dinge, die wir wissen. Wenn Paulus sagt, mein alter Mensch ist mit ihm gekreuzigt, dann meint er nicht meinen Vater. Er meint, meine alte Natur ist mit ihm gekreuzigt. Im Nachsatz, damit der Leib der Sünde vernichtet werde. Da hat das Wort für vernichtet, katageo, die Bedeutung unwirksam machen, gelähmt, ausgelöscht oder für nichtig erklärt werden, so dass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Paulus sagt nicht, dass die alte Natur ausgerottet ist. Er sagt, weil der alte Mensch gekreuzigt wurde, musste der Leib der Sünde den Betrieb einstellen, so dass wir jetzt nicht mehr Diener der Sünde sein sollen. Weiter mit Vers 7. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Denn wer gestorben ist, wird, was seine Sünde angeht, für gerecht erklärt. Er ist freigesprochen. Das ist seine Stellung. Paulus fährt fort. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Römer 6, Vers 8. Sind wir mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir sowohl hier als auch in der Ewigkeit mit ihm leben werden. Wir haben heute Anteil an seiner Auferstehung und wir werden eines Tages von den Toten auferweckt werden. In Vers 9 heißt es dazu, und wissen, dass Christus von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt. Der Tod kann hinfort über ihn nicht herrschen. Und wissen, das heißt, da ist noch etwas, was wir wissen sollen. Er lebt für immer, das ist der Stadiongesang der Fans. Der verherrlichte Christus sagt, ich bin der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Offenbarung 1, Vers 18. Die Auferstehung öffnet die Ewigkeit für Christus und sie öffnet die Ewigkeit für die, die auf ihn vertrauen. Weiter heißt es in Vers 10, denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er Gott. Er starb einmal, aber er ist heute lebendig. Und er lebt für immer, um im Gebet für die einzutreten, die ihm gehören. Hebräer 7, Vers 25, daher kann er auch für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen. Denn er lebt für immer und bittet für sie. Aus diesem Grund kann er hindurch retten bis zum Äußersten. Paulus kommt jetzt in Vers 11 zum zweiten Punkt, mit dem wir als Gläubige rechnen sollen. So auch ihr haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. Haltet dafür bedeutet nicht, dass ich etwas mutmaße oder annehme, so wie einige von uns Texanern es gern sagen. Wir sollen uns vielmehr auf die Tatsache verlassen, dass wir der Sünde gestorben und für Gott lebendig sind. Wir sollen damit rechnen, darauf zählen, dass unser altes Wesen im Grab des Josef von Arimathäa lag, vor fast 2000 Jahren. Aber als Christus von den Toten zurückkam, da kamen wir zurück von den Toten, in ihm. Darauf können wir zählen. In Vers 12 heißt es, so lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe und leistet seinen Begierden keinen Gehorsam. Das heißt, lasst nicht zu, dass die Sünde weiter in eurem sterblichen Leibe herrschen kann, indem ihr den Begierden des Leibes gehorcht. Das sechste Kapitel des Römerbriefs bringt einige wichtige Punkte zutage, die mit der Heiligung zu tun haben. Paulus beschreibt die Grundsätze einer Heiligung, die darin besteht, dass der Gläubige sich selbst mit dem gekreuzigten und auferstandenen Christus identifiziert. Diese Tatsache wird uns auch noch in den folgenden Kapiteln beschäftigen. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel steht der zweite Teil vom 6. Kapitel des Römerbriefs im Mittelpunkt. Bis dahin, auf Wiederhören und Gott befohlen.